SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen zum ersten Lesenswert-Magazin im neuen Jahr. Übermorgen wäre Friedrich Dürrenmatt 100 Jahre alt geworden. Wir erinnern an den großen Schweizer Autor. Es gibt eine neue Biografie über ihn. Und exklusiv für das SWR 2 Lesenswert-Magazin hat der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm seine Erinnerungen an Friedrich Dürrenmatt aufgeschrieben. Außerdem stelle ich Ihnen einen Weltbestseller als Graphic Novel vor. Yuval Noah Hararis Kurze Geschichte der Menschheit gibt's jetzt sehr flott gezeichnet, unser SWR2-Buch der Woche. Und wir sprechen über einen Blog, der Literatur und Psychologie miteinander verbindet und in Romanen psychologische Phänomene aufstöbert. Dazu gibt's Chansons von Carla Bruni von ihrem Album, das im Herbst erschienen ist. Es heißt wie sie, Carla Bruni. Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore. Oui encore, mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici bas? Der Richter und sein Henker, die Physiker, der Besuch der alten Dame. Wir alle kennen diese Titel von Friedrich Dürrenmatt. Übermorgen, am 5. Januar, wäre der große Schweizer Autor 100 Jahre alt geworden. Seine Texte sind Klassiker, oft Schullektüre, und bis heute ist Dürrenmatt einer der meistgespielten Dramatiker hierzulande. Raffiniert gebaut sind seine Stücke, zeitkritische Gedankenspiele, Versuchsanordnungen über die Verantwortung von Wissenschaft wie in den Physikern oder über Kollektivschuld und Moral der Wohlstandsgesellschaft im Besuch der alten Dame. Herausforderungen zum Mitdenken, zum Selberdenken, tragisch und komisch zugleich. Dürrenmatt war ein philosophisch geschulter, skeptischer, politischer Intellektueller, der sich immer wieder auch kritisch über seine Heimat, die Schweiz, geäußert hat.
Die Schweiz als Gefängnis. Ein Gefängnis, wohinein sich die Schweizer geflüchtet haben. Es gibt nur eine Schwierigkeit für dieses Gefängnis, nämlich die zu beweisen, dass es kein Gefängnis ist, sondern ein Hort der Freiheit. Frei gelten für die Außenwelt nur die Wärter, denn wären diese nicht frei, wären sie ja Gefangene. Um diesen Widerspruch zu lösen, führten die Gefangenen die allgemeine Wärterpflicht ein. Jeder Gefangene beweist, indem er sein eigener Wärter ist, seine Freiheit. Der Schweizer hat damit den dialektischen Vorteil, dass er gleichzeitig frei, Gefangener und Wärter ist.
Ein Originalton von 1990 aus einer Rede, die Dürrenmatt bei einer Ehrung für Václav Havel gehalten hat. 3 Wochen später starb Friedrich Dürrenmatt mit 69 und er hat ein immenses Werk hinterlassen. Dramen und Romane, Kriminalgeschichten, Essays und Drehbücher, Hörspiele, eine Dramentheorie und den viel zitierten Satz, eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Jetzt hören wir ihn nochmal. Friedrich Dürrenmatt wird 1986 befragt zu seiner Lebensbilanz.
Wenn Sie mal so zurückschauen auf das, was Sie geschrieben haben und das, was Sie getan haben, wenn Sie so eine Art Bilanz ziehen, zu welchem Schluss kommen Sie?
Ja, kommt drauf an, manchmal verfluche ich, dass ich nicht Maler geworden bin. Aber ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, ich male sehr gern, aber ich wüsste nicht, was ich als Maler die ganze Zeit machen wollte. Ich kann nur malen, wenn ich eine Vision habe, sonst nicht. Also diese ewig das Gleiche malen, ist doch furchtbar. Nicht, dass man sich ewig repetiert. Also, warum bin ich Schriftsteller geworden? Ich bin eigentlich Schriftsteller. Ich glaube, ich war zu nichts anderem fähig. Also gut, man kann von Philosophie nicht leben. Ich wollte Philosophie dann studieren und das war so eine, im Grunde war meine Schriftstelle eine Art Diagonale, die ich dann mache zwischen Denken und Malen. Auch die Bühne, nicht? Also ist ja, die Bühne hat sehr viel auch mit Sehen zu tun. Nicht? Man muss ja die Bühne auch sehen, die man macht.
Ja, Dürrenmatt war nicht nur Schriftsteller, sondern hat immer auch gemalt. Das war ihm wichtig. Das wird auch nochmal in einer neuen Biografie deutlich, neben vielem anderen. Geschrieben hat diese Biografie Ulrich Weber. Er kuratiert den Nachlass von Dürrenmatt im Schweizer Literaturarchiv. Über 600 Seiten stark ist sein Buch mit einigen Fotos auch von Dürrenmatts Gemälden und Zeichnungen. Und wenn man glaubt, über diesen Autor sei doch schon alles gesagt, es stimmt nicht. Dieses neue Buch liefert viele überraschende Einsichten ins Dürrenmatt-Universum, meint unser Kritiker Jörg Margenau.
Er war kein Schriftsteller, er war ein Schlachtfeld. Das jedenfalls behauptete Friedrich Dürrenmatt von sich selbst. Er sah sich als ängstlichen Mann, der im Innersten eines jeden Menschen etwas Absurdes vermutete. Der Pfarrerssohn Friedrich Dürrenmatt suchte nach Geborgenheit in einem unbehausten Universum und lebte mit einer Frau zusammen, die an schweren Depressionen litt. »Ein Mann muss Ballast haben, den er zu ziehen hat, sonst kriegt er keinen Schwung«, sagte er mit Blick auf seine frühen Jahre, als er mit 25 heiratete und beschloss, das Studium der Philosophie aufzugeben, um freier Schriftsteller zu werden. Eindrücklich beschreibt Ulrich Weber in seiner materialreichen Biografie die Anfänge in Armut, als das junge Paar kaum genug besaß, um den Ofen zu heizen. Dass der Dramatiker 10 Jahre später mit Der Besuch der alten Dame einen Welterfolg landen würde, war keineswegs abzusehen. Aber schon zuvor verprasste er lustvoll, was er sich zusammenschnorrte und was er mit wachsendem Erfolg dann in immer teurere Autos und Weine umsetzte. Dürrenmatt war zuckerkrank, aber Gourmet, exorbitanter Rotweintrinker und großzügiger Menschenfreund. Etwas anderes als Schriftstellerei kam für den so beleibten wie fragilen Mann nie in Frage, allenfalls die Malerei, denn Bild und Wort gingen bei ihm immer Hand in Hand.
Meine Zeichnungen sind nicht Nebenarbeiten zu meinen literarischen Werken, sondern die gezeichneten und gemalten Schlachtfelder, auf denen sich meine schriftstellerischen Kämpfe, Abenteuer, Experimente und Niederlagen abspielen. Ich zähle zu jenen Schriftstellern, die nicht von der Sprache herkommen, die sich vielmehr mühsam zur Sprache bringen müssen. Nicht, weil ihre Sprache ihren Stoffen nicht gewachsen wäre. Ihre Stoffe sind der Sprache nicht gewachsen. Außerhalb von ihr angesiedelt, im Vorsprachlichen, noch nicht genau Gedachten, im Bildhaften, Visionären. Nicht meine Gedanken erzwingen meine Bilder erzwingen meine Gedanken.
Dürrenmatts äußeres Leben war eher bodenständig. Weiter als von Konolfingen im Kanton Bern, wo er geboren wurde, bis nach Neuchâtel, wo er von 1952 bis zu seinem Tod 1990 lebte, hat er es nie geschafft. Braucht es also tatsächlich eine Biografie über einen, der am liebsten am Schreibtisch saß, zumal es bereits die 2011 erschienene Dürrenmatt-Biografie von Peter Rüdi gibt? Ja, sagt der Biograf und Dürrenmatt-Nachlassverwalter Ulrich Weber mit Recht. Schließlich war seine intellektuelle und künstlerische Geschichte auch für Dürrenmatt selbst Stoff genug. Stoffe heißt sein großes, ihn die letzten Lebensjahrzehnte beschäftigendes Prosa-Projekt, in dem er versuchte, Erinnertes und Erfundenes, Biografisches und Literarisches miteinander zu verknüpfen. Die Welt neu zu erfinden war Dürrenmatts erklärtes poetisches Programm, wie Weber immer wieder betont. Er interessierte sich für Mathematik und Astronomie, für Philosophie und Relativitätstheorie. Sein Ausgangspunkt war die auch politische Undurchschaubarkeit der Welt, der er seine Erfindungen entgegensetzen wollte, um sie verständlicher zu machen. Ulrich Weber zitiert dazu aus einem Vortrag aus dem Jahr 1956.
Was den Schriftsteller treibt, ist nicht ein Abbilden der Welt, sondern ein Neuschöpfen, ein Aufstellen von Eigenwelten, die dadurch, dass die Materialien zu ihrem Bau in der Gegenwart liegen, ein Bild der Welt ergeben. Es gibt in der deutschen Sprache die zwei Ausdrücke, sich ein Bild machen und im Bilde sein. Wir sind nie im Bilde über diese Welt, wenn wir uns von ihr kein Bild machen. Dieses Machen ist ein schöpferischer Akt.
Auffällig, dass an dieser Stelle, wo sich der Schriftsteller zum Weltschöpfer erhebt, das biblische Bilderverbot Gottes du sollst dir kein Bildnis machen, zitiert und umgekehrt wird. Der Dichter ist ja so etwas wie ein Schöpfergott. Für den Pfarrerssohn Dürrenmatt gilt das in besonderem Maße. Zeitlebens dachte er über das Schicksalhafte, den Zufall, über Möglichkeit und Notwendigkeit nach. Immer wieder sind es Verkehrsunfälle und andere eingetroffene Unwahrscheinlichkeiten, die seine Theaterstücke und Erzählungen antreiben.
Das Unmögliche ist immer unmöglich. Darum hat Gott nur eine mögliche Welt erschaffen, eigentlich. Nachträglich gesehen kein Kunststück.
Dürrenmatts gewitztes Spiel mit dem Möglichen kommt ausdrücklich in dem späten Kriminalroman Justiz zur Sprache. In einem Restaurant in Zürich erschießt der Kantonsrat Isaac Köhler einen Literaturprofessor. Der Fall ist klar, der Mörder wird festgenommen und inhaftiert. Aus dem Gefängnis heraus beauftragt er einen Anwalt, seinen Fall neu zu untersuchen, und zwar unter der hypothetischen Prämisse, dass er unschuldig sei. Dieser Auftrag lässt sich durchaus als poetisches Selbstbekenntnis lesen.
Sie haben eine Fiktion aufzustellen, nichts weiter. Sie sollten nicht die Wirklichkeit untersuchen, sondern eine der Möglichkeiten, die hinter der Wirklichkeit stehen. Das Wirkliche ist nur ein Sonderfall des Möglichen und deshalb auch anders denkbar. Daraus folgt, dass wir das Wirkliche umzudenken haben, um ins Mögliche vorzustoßen.
Man ahnt, zu welchen Verwicklungen das im Roman führt. Die Wirklichkeit ist für Dürrenmatt ein Möbiusband der Möglichkeiten oder ein Gemälde von M.C. Escher, in dem er mit Perspektivverschiebungen und optischen Täuschungen spielt. Politisch war er als einer, der der gediegenen Wirklichkeit andere Möglichkeiten entlocken wollte, eher links, obwohl er vielen als konservativer galt. Als Freibeuter und Freigeist ließ er sich ideologisch nicht festlegen. Er war ein Schweizer durch und durch, der aus der Enge seiner Welt heraus ein eigenes Universum entworfen hat, das zwischen Gilgamesch-Epos und Expressionismus, zwischen Renaissance und Hirnforschung irrlichtert. In Ulrich Weber hat er einen Biografen gefunden, der diesen nahezu unerschöpflichen Kosmos eines wilden Denkens mit großer Detailfreude und enormer Sachkenntnis zu durchmessen versteht. Weber verknüpft Werk und Leben sachlich und diskret und ohne etwas auszulassen, etwa die schwierigen Verhältnisse der ersten und der zweiten Ehe. Gerade dadurch, dass er nicht glänzen will, sondern zurückhaltend bleibt, hat Ulrich Weber eine glänzende, anregende Biografie geschrieben.
Erschienen ist der Band bei Diogenes. Und gleich erzählt uns Peter Stamm etwas über seinen Dürrenmatt, hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
30 ans sont passés, en une semaine, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier. Ta main qui tenait toujours la mienne, sous ton manteau d'hiver, sous ton manteau d'hiver. Mais quand il y aura la fin du monde, alors tu me reviendras, alors tu me reviendras. Tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera, on se retrouvera. Mille ans sont passés en une seconde, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier. Que nos rêves faisaient des triomphes, tant pis pour l'enfer, et tant pis pour l'enfer. Mais quand tu auras la fin du monde, alors tu reviendras, alors tu me reviendras. Autour de nous s'effondre, on se retrouvera, on se retrouvera. Viens voir la terre qui tourne rond, c'est comme si on pouvait croire, c'est comme si on pouvait croire. Que ta voix nous revient de l'ombre, on garde encore ta voix cachée dans un tiroir.
Als ich bei der Vorbereitung dieser Sendung den Besuch der alten Dame aus dem Regal zog, da fiel ein vergilbter Zeitungsausschnitt aus meinem Buch. Es war ein Nachruf auf Friedrich Dürrenmatt, den ich damals vor 30 Jahren, als Dürrenmatt starb, offenbar hineingelegt hatte. Dieser Autor war mir einmal sehr wichtig, sonst hätte ich das nicht gemacht. Für den Schweizer Schriftsteller Peter Stamm, Jahrgang 1963, war Dürrenmatt einmal auf seine ganz eigene Weise wichtig. Klar, ein Vorbild geradezu, Aber das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Mein Dürrenmatt heißt sein nicht ganz unkritischer Text, exklusiv geschrieben fürs SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mein Dürrenmatt. Als ich Friedrich Dürrenmatt in den späten 80er Jahren, kurz vor seinem Tod, begegnete, war meine Liebe zu seinem Werk wohl schon ein wenig erkaltet. Ich war Student der Anglistik an der Universität Zürich und besuchte ein Proseminar über das Verhältnis Dürrenmatts zum Christentum. Wir luden den Autor ein, uns zu besuchen, und zu unserer großen Überraschung nahm er die Einladung an. Ich kann mich noch an die dunkle Limousine erinnern, mit der er an einem kalten Winterabend vors theologische Seminar chauffiert wurde. Ich weiß noch, dass ich überrascht war, wie klein er war und wie bleich, und dass er kaum auf unsere Fragen einging, sondern sie nur benutzte für nicht endende Exkurse über Gott und die Welt. Es gibt Autoren, die ich vom ersten Wort an geliebt habe und die ich bis heute liebe. Cesare Pavese gehört dazu, Anton Tschechow und Ernest Hemingway. Und dann gibt es die Autoren, mit denen ich ringe, die mir einmal wichtig waren, die ich dann ganz aus den Augen verlor, um sie manchmal Jahre später wieder zu entdecken. Oder auch nicht. Zu diesen Autoren gehört Friedrich Dürrenmatt. Meine Bibliothek enthält immerhin 16 seiner Bücher, die ich mir als Schüler, Lehrling und Student vom Mund absparte. Gelesen habe ich noch mehr. Aber noch besser als seine Texte gefiel mir wohl sein Habitus. Ein gebildeter, humorvoller Mann, der sich mit der antiken Philosophie ebenso gut auskannte wie mit der Astrophysik und der Quantentheorie, der in einem großen Haus wohnte, gutes Essen und gute Weine liebte und auf der ganzen Welt Erfolge feierte. So stellte ich mir einen Schriftsteller vor, so wollte ich werden. Erst viel später, als ich auf einer Fotografie entdeckte, dass auf Dürrenmatts Pult das Synonymwörterbuch »Das treffende Wort« stand, wurde mir bewusst, dass auch er nur mit Wasser kochte. Ich habe lange gebraucht, um dieses Idealbild eines Schriftstellers aufzugeben, um zu merken, dass ich nie werden würde wie mein Vorbild, nie werden wollte wie er. Und je mehr ich zu meinem eigenen Stil fand, desto kritischer sah ich Dürrenmatts Werk. Ich halte ihn immer noch für einen großen Autor, aber ich vermisse in seinen Texten den Menschen. Dürrenmatt hat es nie gewagt, sich selbst in seine Bücher einzuschreiben. Zwar gibt es manche Figuren, die man für sein alter Ego halten könnte, aber meistens sind sie wie der Schriftsteller in »Der Richter und sein Henker«, der über Kochkunst und Philosophie schwadroniert, aber von dem es heißt, dass man zwischen den vielen Büchern sein Gesicht kaum sah. Ich erwarte von keinem Autor, dass er sein Leben oder seine Seele entblößt, ich tue es ja selbst nicht. Aber wenn ich ein Buch von Thomas Bernhard, Franz Kafka, Gottfried Keller, Albert Camus lese, dann spüre ich, was sie empfinden, was sie fürchten, was sie umtreibt, was ihre Fragen an sich und das Leben sind. Bei Dürrenmatt bekomme ich nur Antworten. Andere Autoren zeigen mir ihre Welt, Dürrenmatt erklärt mir seine. Den denkenden Dürrenmatt kenne ich zur Genüge, den fühlenden habe ich nie entdeckt. Die vielleicht persönlichste Stelle, die ich in seinem Werk kenne, ist eine Jugenderinnerung, wie er als Student zweimal in denselben Hundedreck trat. Privater wird er nie. Mit den Autoren, die ich liebe, hätte ich gerne Zeit verbracht. Gern hätte ich Tschechow in Jalta besucht, auch wenn ich wohl wie die meisten seiner Besucher nicht willkommen gewesen wäre. Ich hätte mit Gottfried Keller einen Spaziergang durchs alte Zürich machen wollen oder mit Max Frisch Pingpong spielen, auch wenn er offenbar nicht verlieren konnte. Ich hätte ihn mit Vergnügen gewinnen lassen. Bei einem guten Essen mit Friedrich Dürrenmatt hätte ich wohl gestaunt über sein universelles Wissen, hätte mich amüsiert über seine Anekdoten, hätte die Weine genossen, die er ausgewählt hätte. Aber ich fürchte, ich hätte mich ziemlich schnell gelangweilt und immer weniger gesagt, um mich irgendwann enttäuscht und etwas ernüchtert empfohlen.
Der Schriftsteller Peter Stamm war das über seinen Dürrenmatt. Mehr zum 100. Geburtstag des Autors gibt's in unserem Programm morgen zum Beispiel um 5:05 eine Diskussion im SWR 2 Forum.
Certains jours de chance, il arrive que l'on croise un ange, et puis qu'il nous prenne sous son aile un instant. Certains jours féroces, quand dans la morsure de l'angoisse, un ange parfois quelque part nous attend. Et l'on peut pas s'empêcher de vouloir le posséder, tout contre soi le garder. Et l'on peut pas s'empêcher de vouloir l'emprisonner, rien que pour soi le garder. Cruelle est l'absence, inquiète et fragile l'existence, comme une feuille d'automne qui vole et vole au vent. Amère est l'errance, si frêle et fanée l'espérance, mais voilà que les anges existent vraiment. Et l'on peut pas s'empêcher de vouloir l'emprisonner, tout contre soi le garder. Et l'on peut pas s'empêcher de rêver à l'embrasser et de rêver à gare à chaque rencontre, car les anges ressemblent à tout le monde, leurs ailes soyeuses invisibles à nos yeux. Gare à chaque rencontre, c'est peut-être un ange qui se montre, et alors gare à ne pas tomber amoureux. Et alors gare à ne pas tomber amoureux.
Ein Ange, ein Engel. Chanson von Carla Bruni von ihrem aktuellen Album hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Jetzt kommen wir zu einem Blog, der sich mit Literatur und Psychologie beschäftigt. Er heißt mindshelf.de und das Wort ist eine hübsche Kombination aus Mind, Geist und Shelf, Regal wie Bücherregal. Erfunden hat das Wort Michaela Hahnel. Sie ist Psychologin und Autorin und betreibt diesen Blog seit 3 Jahren. Jeden Monat erklärt sie anhand eines Romans und seiner Figuren ein psychologisches Phänomen in einem kurzen Text auf der Basis aktueller Forschung, zum Beispiel Empathie oder welche Folgen Kränkungen haben können oder wie unsere Erinnerungen funktionieren. Ein interessantes Projekt. Ich grüße Sie, Frau Hahnel.
Hallo, Frau Brockhardt.
Ja, Sie haben jetzt schon 30 Romane auf Ihrem Blog mittlerweile vorgestellt. Welches Thema, welches Buch wird in diesen Corona- und Lockdown-Tagen besonders oft geklickt?
Es ist ein eigentlich älterer Artikel schon von 2019 und zwar zum Thema Schuldgefühle. Der wurde die letzten Wochen tatsächlich deutlich häufiger angeklickt. Ob oder inwiefern das tatsächlich jetzt mit der Corona-Situation, zum Beispiel mit Ansteckungen zusammenhängt, kann ich natürlich nicht wissen. Ich habe das Thema damals verknüpft mit dem Roman Mein halbes Leben von Darren Strauss. Das ist die autobiografische Erzählung, wie der Autor selbst als junger Mann bei einem tragischen Autounfall eine Mitschülerin getötet hat. Und obwohl er ja im juristischen Sinne unschuldig ist, also er wird vor Gericht freigesprochen, weiß er eben doch, dass er diesen Tod verursacht hat. Und dieses Schuldgefühl hat ihn lange Zeit sehr in Beschlag genommen und geprägt. Und davon handelt eigentlich dieser Roman.
Mhm. Also da wird es quasi literarisch ausgearbeitet. Und Sie erklären dann in Ihrem Beitrag, wie man Schuldgefühle psychologisch heute erklärt und welche Folgen sie haben können.
Genau, und zwar anhand dieser Romanhandlung, also anhand der Gedanken und Reaktionen dieses Protagonisten. Zum Beispiel, da ist dieses typische Grübeln, was wäre gewesen, wenn, er spielt da gedanklich alle möglichen Szenarien durch. Er hat das Gefühl, dass diese Schuld ihn ein Stück weit auch definiert, beziehungsweise er fragt sich, inwiefern dieser Unfall Teil seiner Persönlichkeit geworden ist. Das wirkt sich auf Freundschaften aus, auf Beziehungen. Er entwickelt psychosomatische, also körperliche Symptome. Mhm. Und er hat aber letztlich auch einen Weg da wieder herausgefunden. Und ich finde, man merkt diesem Roman an, dass sich da jemand 20 Jahre mit diesem Thema beschäftigt hat, dass er das 20 Jahre durchlebt hat und dass er da so davon erzählen kann. Und er macht das für andere erlebbar. Und in dem Blogartikel gehe ich dann noch ein Stück weit drüber hinaus. Da wird es ein bisschen allgemeiner, auch zum Beispiel die Frage, was helfen kann im Umgang mit solchen Schuldgefühlen.
Ja, interessant. Würden Sie sagen, Literatur tröstet vor allen Dingen in diesen Tagen?
Jein. Also Literatur kann natürlich trösten, wenn man also zu den entsprechenden Romanen greift. Das war aber nicht unbedingt der Gedanke hinter dem Blog. Also entscheidender ist für mich, dass Literatur es zum Beispiel schafft, uns aus unserer eigenen Perspektive, mit der wir sonst so den ganzen Tag durchs Leben gehen und die ja eigentlich eine recht enge Perspektive ist, dass Literatur es da schafft, uns ein Stück weit rauszulösen und in fremde Gedanken und fremdes Erleben mitzunehmen. Romane machen Fremdes erlebbar letztendlich. Und wissenschaftlich ist es ja oft ziemlich abstrakt und auch schwer zu merken, wenn man es nicht mit irgendwas Persönlichem, irgendwas Selbsterlebtem verknüpfen kann. Und Literatur kann da eine Brücke sein, weil sie dieses emotionale Echo, sage ich mal, in uns erzeugt, dass wir stellvertretend was erleben und miterleben können. Und dadurch kann das Abstrakte anschaulich werden. Ein gutes Beispiel dafür finde ich den Roman Meeresrand von Veronique Olmy. Der ist aus der Perspektive einer schwer depressiven Frau erzählt. Und dieses Buch erzeugt einen fast beängstigenden Sog in diese spezielle Art zu denken und zu fühlen, die einfach anders ist, als man das sonst kennt. Und das ist zum Beispiel sicher kein Buch, das tröstet oder das ich Betroffenen empfehlen würde. Aber als Nicht-Betroffener kann man sich dadurch vielleicht ein Stück weit einfühlen und das ein oder andere verstehen, das man sonst wahrscheinlich nicht nachempfinden könnte. Und das sehe ich als großes Geschenk, wenn Literatur das möglich macht. Und so ist auch die Idee zu dem Blog entstanden.
Sie haben ein breites Spektrum an Romanen und Autorinnen und Autoren in diesem Blog, habe ich gesehen. Also von Toni Morrison über Julian Barnes und Siri Hustvedt bis zu Isabel Bogdans Roman Laufen. Wie treffen Sie die Auswahl? Also warum entscheiden Sie sich für ein Buch, was Sie dann genauer unter die Lupe nehmen und auf die Seite stellen, mit einem Artikel ergänzen?
Na, eigentlich, wenn ich beim Lesen den Eindruck habe, dass die Geschichte irgendein psychologisches Thema oder Phänomen ganz gut illustriert. Bei Laufen war das zum Beispiel, da fand ich die Verbindung zwischen Psyche und Bewegung interessant zu thematisieren. Diese Protagonistin in diesem Roman läuft ihrem seelischen Tief quasi davon. Und heute weiß man, dass Sport unser Denken und Fühlen verändert und dass es bei Depressionen zum Beispiel genauso effektiv sein kann wie Medikamente sogar. Und also zumindest ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Und deswegen wird zum Beispiel auch in vielen Kliniken so ein morgendliches Walken angesetzt.
Sie verstehen das jetzt aber nicht als einen Blog für Psychologen, Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen nach Lektüre Tipps für ihre Patienten suchen, oder?
Nee, die Texte richten sich eher an interessierte Laien, würde ich sagen, und so sind sie auch geschrieben. Und es ist auch gar nicht unbedingt so ein klinischer Fokus. Es sind eher auch allgemeine Themen, die viele Menschen betreffen. Zum Beispiel gerade jetzt im Corona-Lockdown, wo wir wenig unternehmen können, wird für viele die Natur ja wieder wichtiger zum Regenerieren als Ressource. Und da gibt es zum Beispiel einen tollen Roman von Sue Hubbell, der heißt Leben auf dem Land. Und der macht es deutlich, dass uns die Natur auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach gut tut. Und neuere Forschung zeigt, warum das der Fall ist. Zum Beispiel, weil Bäume Stoffe freisetzen, die in unseren Zellen wirken.
Aha. Sie arbeiten als Psychotherapeutin in einer Klinik, leben in der Nähe von Tübingen, aber Sie sind auch Autorin, das heißt nicht nur Blogautorin, sondern Schriftstellerin. Sie haben schon einige Auszeichnungen und Förderpreise für Ihre Texte bekommen. Wie spielen jetzt Ihre psychologische Schulung, dieser Blog für interessierte Laien über Literatur und Psychologie und Ihr eigenes Schreiben zusammen? Läuft das alles völlig unabhängig voneinander? Beeinflusst sich das? Wie sehen Sie das, wenn Sie aktiv sind in Ihrer Arbeit?
Ich denke, die Verbindung ist, dass mich psychologische Themen interessieren und dass mich Menschen interessieren. Aber so vom Schreiben an sich, von der Herangehensweise her, ist es dann schon auch nochmal sehr unterschiedlich. Auf dem Blog stelle ich ja letztlich nur die Verbindung her, zum Beispiel zwischen Dingen, die für sich alleine schon existieren. Die gibt's schon und ich mache dann die Verzahnung von beidem. Und wenn ich Prosa-Texte schreibe, dann entsteht da was Neues, auch aus anderen Quellen und natürlich auch mit ein bisschen mehr Freiheiten.
Vielen Dank, Michaela Hanel. Sie betreibt den Blog mindshelf.de zu Psychologie und Literatur. Stöbern Sie mal.
Il y avait un secret très ancien, caché au fond de soi, mais caché si profond et enterré si loin qu'on ne sait plus pourquoi. Par-dessus ce secret avait poussé des fleurs, des prairies, des sous-bois, et l'on n'y pensait plus à ce secret perdu qui dormait sous nos pas, à ce secret perdu qui dormait sous nos pas, qui dormait sous nos pas. C'est un secret fragile que l'on avait enfoui là, au plus petit de soi, comme un jouet cassé tout au fond d'une malle avec un cœur qui bat, entre une vieille poupée, un crayon, une balle, un dessin poussiéreux. Son cœur battait toujours comme un ancien tambour, un tambour douloureux, comme un ancien tambour, un tambour amoureux, un tambour amoureux. Il y avait un secret enfermé quelque part, quelque chose d'oublié qui nous serrait le cœur, qui semait la douceur, l'amour, l'inespéré. Et ce drôle de secret déchirait à belles dents
tout ce que l'on croyait, tout ce que l'on gardait contre soi tendrement, tout ce que l'on aimait, tout ce que l'on aimait. Il y avait un secret qui venait d'autrefois, précieux comme un diamant, qui racontait nos vies inutiles et perdues, nos tendresses, nos tourments. Le secret de l'ennui, le secret de l'instant. Il y a bien un secret, un murmure ou un cri quelque part qui attend. Un murmure ou un cri quelque part qui attend. Un murmure ou un cri quelque part qui attend.
Zirpen, das ist eins meiner Lieblingswörter. Natürlich höre ich sofort die Grille, ein Geräusch des Sommers, aber auch menschliche Stimmen, die sanft miteinander zirpen, als würden sie Geheimnisse austauschen. In unserer kleinen Reihe Lexikon der Schönheit gibt's jetzt noch mehr schöne Wörter von verschiedenen Autorinnen und Autoren.
Huschelig. Den Traumenzucker, in das Kissental versteckt, habe ich verschlungen wie Lebkuchen nach dem Abendbrot. Verkleidet mit einem Nachtanzug ging ich ins Bett. Die Decken haben wie Wellen getanzt. Im Wasser der Nacht bin ich geschwommen. Es war ganz huschelig. Von Nathalie Wolf.
Begleiterscheinungen. Dieses Wort stellte sich nach einer ausgiebigeren Zeitungslektüre bei mir ein. Es verhilft mir zu einer leichteren, geschmeidigeren Haltung dem Unverhofften gegenüber. Die Dinge, die mir zustoßen, haben als Begleiterscheinungen eine Chance, sich mit mir anzufreunden, zumindest immer wieder. Die Lautmelodie, die ihm innewohnende Rhythmik, ein feines Wort mit Noblesse und einer Lizenz zur Kontenance. Von Timo Brunke.
Schweifen, wie das schon klingt und singt, ins Freie lockt und der Fantasie Türen und Fenster öffnet. Da ist kein Hasten und Drängen darin, auch wenn es gelegentlich, ausschweifend, auch ein wenig über die Stränge schlagen will. Aber natürlich lässt sich selbst das Ausschweifen wunderbar mehrdeuten. Es hat etwas im besten Sinne Zielloses und erlaubt Umwege, ja fordert diese geradezu ein. Auf Reisen ist es ein herrliches Mittel, zu ungeahnten Wunderherrlichkeiten zu finden, die man bei größerer Zielgenauigkeit mit großer Sicherheit verpasst hätte. Ach ja, Wunderherrlichkeit ist natürlich auch ein solch lexikonswürdiges Wort von großer Schönheit. Aber ich schweife ab. Schöner als die schnurgerade Linie erscheint mir das Gebogene, Schwingende, in allerlei pflanzenhafte Arabesken geschweifte Schweifende. Von Patricia Falkenburg.
Das Lexikon der Schönheit ist ein Projekt des Literaturhaus Stuttgart. Gibt's auch als Buch in Stuttgarter Buchhandlungen und auf CD aus dem Der Divan Audio Verlag. Eins der schönsten Lieder auf der CD von Carla Bruni ist Le Petit Guépard.
C'était au début de l'hiver, par un dimanche ensoleillé, que j'ai croisé mon petit guépard, enchaîné, enchaîné. Il était debout dans sa cage, comme un joli petit fauve blessé. Et j'ai senti trembler sa rage, sa beauté, sa beauté. Je le veux pour moi ce petit guépard, je vais le voler sous vos yeux. Je vais le cajoler pour voir et je vais le rendre heureux, rendre heureux. Il est à moi ce petit guépard. Je sais comment la main douée. Je vais l'envelopper de douceur afin qu'il se couche à mes pieds, à mes pieds. J'ai recueilli le petit guépard. Je lui ai donné de quoi rêver, de quoi se prélasser et reçoit. Ronronner, ronronner. Il était comme un coq en pâte, je croyais bien l'avoir dompté, mais les griffes au bout de ses pattes, aiguisées, aiguisées. Sa mort, sa griffe, le petit guépard, ça crache un air de liberté.
ça ne veut pas rester tranquille et se faire caresser, caresser. Ça veut s'enfuir les petits guépards, ça cherche encore l'inespéré. Et quelle que soit notre douceur, jamais il se couche à nos pieds. Mon homme m'a dit, ton petit guépard n'a pas bien l'air apprivoisé. Et puis je n'aime pas son regard affamé, affamé. Un de ces jours il va vouloir comme un repas te dévorer. C'est dans ses gènes, dans son histoire, c'est écrit chérie, c'est plié. J'ai libéré mon petit guépard, son allure de boxeur brisé, et sa silhouette comme une jaguar tout en ligne allongée, allongée. Hey, hey, hey. Je regretterai mon petit guépard et sa jolie fourrure mouchetée, et l'inquiétude dans son regard quand parfois il m'aimait.
Ein Weltbestseller. Das populäre Sachbuch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« von Yuval Noah Harari wurde millionenfach verkauft. Jetzt gibt's dieses Buch des israelischen Historikers als Graphic Novel, unser SWR2-Buch der Woche. Durch die Geschichte führt der Autor selbst als Comicfigur. Hübsch gezeichnet, mit schmaler Brille und spitzen Schuhen, erklärt er den Aufstieg des Homo sapiens. Wie sich dieser Wissenschaftscomic Sapiens liest, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lukas Meyer-Blankenburg. Hallo Lukas.
Hallo Anja.
Ja, auf der ersten Zeichnung in diesem Buch sehen wir Harari in einem Sessel sitzen. Auf den Knien hat er ein Buch, wie es sich für einen Historiker gehört. Und um ihn herum tobt in Blau und Weiß nichts Geringeres als der Urknall. Damit fängt diese Geschichte an. Wohin führt sie uns?
Die führt uns bis in die Gegenwart, aber der Urknall ist schon das richtige Stichwort. Also es geht ums große Ganze in diesem Graphic Novel, allerdings mit einem Augenzwinkern. Das zweite oder dritte Bild ist dann nämlich gleich ein Nilpferd im Astronautenkostüm, das auf dem Mond landet und dann diesen berühmten Armstrong-Spruch zitiert. Also ein kleiner Schritt für mich als Nilpferd, aber ein großer Schritt für die Säugetierheit. Und da hat man dann gleich augenzwinkernd schon die grundsätzliche Frage dieses Buches da gelegt bekommen, nämlich warum waren es denn nicht andere Tiere oder eben auch andere Menschenarten, die es vor Millionen von Jahren eben gleichzeitig auch gegeben hat, sondern ausgerechnet dieser Homo sapiens, der sich eben durchgesetzt hat und zu dem geworden ist, was wir im Eigenlob ganz gerne immer die Krone der Schöpfung nennen.
Jetzt ist dieser Harari nicht alleine unterwegs durch die Geschichte, sondern es gibt noch ein paar Helferfiguren, zum Beispiel eine kleine wissbegierige Nichte oder eine indische Biologin mit Spezialgebiet Klassifikation. Ist das eine gute Konstruktion für dich, um uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Homo sapiens näher zu bringen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Konstruktion. Also vor allem die Idee mit der kleinen Nichte Zoe ist sehr nett. Ich finde auch sehr gelungen. Einfach deswegen, weil Zoe natürlich als Kind alles ganz unbedarft, ganz naiv, ganz grundsätzlich fragen darf. Also so wie wir Alten uns vielleicht manchmal nicht mehr trauen, die eine oder andere Wissenslücke zu offenbaren, da kennt sie nichts. Und mit ihren Fragen treibt sie eben Harari immer wieder an, immer wieder auf neue Aspekte. Und er holt sich dann eben sozusagen so wissenschaftliche Sidekicks immer an dem Punkt, wo er selber nicht mehr weiter weiß. Dann kommt dann eben eine Biologin wie Frau Saraswati mit ins Spiel oder ein Kommunikationsforscher in London. Also das ist durchaus gelungen und das eröffnet, glaube ich, für das Buch, also für die Graphic Novel. Im Buch gibt es Zoe nämlich nicht. Für die Graphic Novel eröffnet das natürlich auch nochmal vielleicht neue Leserinnen und Leser. Man kann sich da ganz gut vorstellen, dass da tatsächlich, so wie Harari mit seiner Nichte zusammenhockt, eben mal der Opa mit der Enkelin oder die Oma mit dem Enkel da hockt und guckt, wie es gelaufen ist mit Homo sapiens.
Ja, es gibt in diesem Buch, das ist ja keine so ganz einfache Geschichte. Man muss im Grunde viele wissenschaftliche Erkenntnisse einbringen. Das kann man über Konferenzen machen und so weiter, über Forschungsansätze. Ja. Insofern versucht man jetzt in dieser Graphic Novel sozusagen mit ein paar Kunstgriffen die Sache noch etwas geschmeidiger zu machen. Also es gibt Besuche in Talkshows, es gibt einen prähistorischen Comic im Comic, es gibt gezeichnete Werbespots für die Zubereitung von Essen. Also da fliegt zum Beispiel ein Superman mit Schürze herum und ruft, das Kochen mit Feuer hat mein Leben verändert. Also es wird schon ziemlich viel bemüht, um die Entwicklung des Homo sapiens anschaulich zu machen und in die Gegenwart zu holen. Zu viel?
Ja, da sprichst du vielleicht einen ganz guten Punkt an. Es ist mir tatsächlich manchmal ein bisschen zu viel, vor allem dieser Versuch, wie du es so schön gesagt hast, das Ganze geschmeidig zu erzählen. Es rumpelt manchmal doch tatsächlich. Also man muss dann halt mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf Konferenzen sitzen und die dürfen dann so sprechblasenweise ihre Forschungsergebnisse zum Besten geben. Das liest sich dann in einer Graphic Novel einfach nicht mehr ganz so flüssig. Umgekehrt gibt es sehr viele schöne Einfälle. Du sprichst es an, also beispielsweise viele Anlehnungen an Mediengeschichte, natürlich an die Filmgeschichte Planet of the Apes, der Planet der Affen taucht auf, oder eben sowas wie, dass man dieses Wettrennen der verschiedenen Menschenarten, wer sich eben am besten durchsetzt, zu so einer Art Casting-TV-Show macht, also wer gewinnt die Evolution. Das ist auch immer wieder ganz lustig und auch immer wieder ganz überraschend. Manchmal ist es aber auch einfach ein bisschen über die Spitze hinaus.
Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um in diese gezeichnete Welt einzutauchen, aber bald hatte sie mich sozusagen. Und zwar deswegen, weil in den Bildern eine angenehme und auch witzige Atmosphäre entsteht. Wie findest du es adaptiert und wie findest du es zeichnerisch umgesetzt von Daniel Casanova und David van der Meulen?
Ja, die bringen da ihre ganze Kunst zum Tragen. Das sind beides etablierte und auch bekannte Comiczeichner in Frankreich und in Belgien. Und die machen das schön. Zum einen sehr viel Linie Claire heißt das, also diese klare Linie, die man beispielsweise aus Tim und Struppi Comics kennt, so sind ganz nett und stupsig die meisten Figuren gezeichnet. Oftmals aber auch eher so handstrichartig, bisschen skizzenhaft. Das unterstreicht dann auch den doch ziemlich rasanten und flotten Erzählstil, der sich so durch die ganze Graphic Novel hindurchzieht. Und es gibt eben dann doch, auch so wie am Anfang, dieses Nilpferd, aber später auch mal so hier und da im Bild, Hintergrund, so ein kleines, nettes Detail. Also wenn sie in London bei einem Kommunikationsforscher hocken und sich über die Wichtigkeit des Tratschens als kommunikativer Fähigkeit für Homo sapiens unterhalten und im Hintergrund auf dem großen Flatscreen-Bildschirm des Professors läuft dann gerade die Boulevardmeldung, dass sich Brangelina getrennt haben. Das sind so ganz nette kleine Schmunzler, also zeichnerisch hat mir das sehr gut gefallen und es ist natürlich dadurch auch wesentlich lockerer nochmal als das ohnehin sehr umgangssprachlich geschriebene Buch von Harari. Diese Graphic Novel konzentriert sich auf das erste Kapitel des Buches, da geht es um die kognitive Revolution, also wie der Mensch diese kommunikativen und kooperativen Fähigkeiten entwickelt hat, die ihn so weit gebracht haben. Es sollen weitere Teile folgen des Comics, die dann wahrscheinlich auf die anderen Kapitel des Buches abzielen.
Was würdest du sagen, was kann die Graphic Novel leisten, was über das Buch hinausgeht oder anders gefragt, worin liegt der Mehrwert?
Der Mehrwert, der liegt bei, etwas fies gesagt, Herrn Harari natürlich darin, dass er einfach nochmal ganz gut Geschäft machen kann mit etwas, was er sowieso schon geschrieben hat. Das ist das eine. Ich denke, der Mehrwert liegt zum anderen aber auch darin, dass durch die Zeichnungen natürlich nochmal an ein oder anderer Stelle die doch recht abstrakten wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach wahnsinnig anschaulich werden. Und zudem, das hatte ich ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, es werden nochmal vielleicht neue Leserinnen und Lesergruppen angesprochen von Leuten, die vielleicht sonst ein wissenschaftliches Sachbuch nicht in die Hand nehmen würden, aber dann sagen, okay, Harari habe ich schon mal gehört und die Zeichnungen sehen schön aus und dann wird eben doch auch inhaltlich ziemlich viel transportiert.
Vielen Dank, Lukas Meyer-Blankenburg. Die Graphic Novel Sapiens, der Aufstieg von Yuval Noah Harari, Daniel Casanova und David van der Meulen ist bei CH Beck erschienen. Dankeschön.
Gerne.
Io voglio la dolcezza, la bellezza, l'impossibile, la lunga tenerezza, il desiderio insommersibile, il vento, la carezza così fragile, io voglio la tempesta e l'uragano imprevedibile, io voglio l'impazienza, l'incoscienza irresistibile, il cuore senza sosta e poi la cima irraggiungibile, e l'anima scomposta che impazzisce pur di vivere, la pelle come un fiore di piacere, voglio l'amore, voglio sentire il precipizio e la vertigine, voglio l'amore. Voglio toccare ed assaggiare la sua origine, voglio l'amore, e la sua gabbia e la sua rabbia senza limite, voglio l'amore,
Voglio l'amore e il suo lieto disonore. Voglio l'avventura, batticuore ancora tiepido, l'inizio del bruciore, il talismano come unico, l'inizio del dolore, dell'assenza, l'inquietudine, il brivido che sale come un fulmine. E poi voglio sentire come nasce, come viene, come fa questa felicità. E poi come rallenta, si addormenta il suo tormento. Ma chissà, e poi chissà, voglio l'amore. Voglio sentire. Voglio l'amore. Voglio bruciare ed assaggiare la follicina. Voglio l'amore. Voglio il suo canto e il suo pianto irreversibile. Voglio l'amore. Voglio l'amore e il suo lieto disonore.
Voglio l'amore. Carla Bruni, geboren in Turin, sang schön rauchig auf Italienisch. Die Schriftstellerin Gertrud Leutenegger führt uns jetzt in ein Dorf in der Lombardei, an der Grenze zur Schweiz. Und die Grenzen spielen in diesem Roman Späte Gäste eine besondere Rolle. Die verwischenden Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Traum und Wirklichkeit, aber auch die Grenzen zwischen Einheimischen und Fremden. Die Schweizerin Gertrud Leutenegger ist eine der interessantesten deutschsprachigen Schriftstellerinnen, aber sie steht immer noch ein wenig im Schatten der Wahrnehmung. Das kann an ihrer sehr poetischen Sprache liegen, vielleicht auch an den Themen, die erstmal keinen allzu großen Appeal zu haben scheinen, aber in ihrem neuen Roman, da geht's durchaus um Aktuelles. Zunächst aber ist jemand gestorben. Mehr von Ulrich Rüdenauer.
Jede Todesnachricht scheint das Zeitgefühl aufzulösen. Die Uhr hört auf zu schlagen, die Vergangenheit greift hinüber in die Gegenwart. Die Erinnerungen an den Toten können so übermächtig werden, dass das Geschehene seine Realität verliert. Man findet sich in einem Schwebezustand, wird fremd in der Welt, in der plötzlich die Grenzlinie zwischen dies und jenseits zu verwischen droht. Man selbst freilich ist da, lebendig, aber doch in einer diffusen Gefühlswelt gefangen, in einem Meer aus Eindrücken ertrinkend. Man hält nach Rettungsbojen Ausschau, nach haltgebenden Geschichten.
Doch reglos und gerade ausgestreckt kann ich mich der Müdigkeit nicht erwehren. Sie kommt in immer stärkeren Wellen. Ist es möglich, dass in dieser klaren Februarnacht Nebel aus der Ebene das Haus erreicht haben? Etwas Unruhiges, Dunstiges weht in kurzen Abständen am Fenster vorbei, aber ich liege schon nicht mehr in der roten Kammer. Es ist eine warme Sommernacht und trotzdem sind noch viel dichtere Nebelschleier vor dem Fenster. Oder ist es Rauch? Schwerer, beißender Rauch?
Es ist Februar. Die Ich-Erzählerin in Gertrud Leuteneckers neuem Roman Späte Gäste ist in ein Dorf in der Lombardei zurückgekehrt, in dem sie einmal mit ihrem Mann Orion und ihrem Kind gelebt hat. Nun ist der Mann, ein Architekt mit hochfliegenden Träumen, gestorben. Die vage Vergangenheit wird zu etwas ganz Unmittelbarem, das Ferne rückt bedrängend heran. Tatsächlich ein körperliches Gefühl.
Welch seltsame Totenwache verbringe ich hier. Das Kind ist im Nachtzug unterwegs aus der fernen Großstadt und Orion liegt ganz nah in der verriegelten Totenkapelle. Ich schaue wieder zu der Decke auf, wo das Himmelsblau vorherrschend durch alle Medaillons strömt. Wäre doch in jedem ein Schmerzenszustand eingefasst, den ich durchlebte bis auf den Grund.
Ihr verstorbener Mann Orion war, nein, ist eine mythische Gestalt. Geheimnisvoller, imposanter und impulsiver, je länger die Nacht dauert, je mehr sich die Erzählerin in ihren Erinnerungen verliert.
Seine stoische Unempfindlichkeit jedem Wetter gegenüber ließ ihn als ein Fabelwesen aus einer anderen Klimazone erscheinen. Zudem schlief er tagsüber meist und starrte nachts in den letzten vom lombardischen Dunst ausgesparten Tiefen des Himmels nach den Sternen.
Gertrud Leuteneggers Prosa ist von einer betörenden poetischen Kraft. Fast unmerklich gerät man mit der Erzählerin soghaft hinein in eine verschlungene Wachtraumnacht, folgt den verschiedenen Fäden ihrer Wahrnehmung und ihren Erlebnissen, die über Motive miteinander verknüpft sind. Im Gasthaus des Wirts, der verreist ist, verbringt sie diese Stunden, denkt nicht nur zurück an Orion und ihr Leben mit ihm, sondern auch an die Haushälterin Serafina und ihr tragisches Schicksal, an die sizilianische Heimat des Wirts, an die dörflichen Jahre mit dem Kind. Immer scheint in diesen aufblitzenden Momentaufnahmen des Vergangenen etwas Existenzielles auf, das zu tun hat mit Ankunft und Verlust, mit Fremdsein und Flucht, mit tiefsitzender Angst und trostreichem Vertrauen. Die Fasnacht in der Lombardei liefert dabei ein eindringliches Bild, verkleidet mit Holzmasken als schöne und mit Lumpen als hässliche, stehen sich die karnevalesken Protagonisten gegenüber. Der Reichtum, die Grazie, das Begehrenswerte erblüht erst im Widerschein des Düsteren, des Schäbigen, des Schmutzigen.
Die Schönen waren von einer derart großen Anzahl von Hässlichen begleitet, dass sie unmöglich alle aus dem Dorf sein konnten. Auch trugen nur wenige unter ihnen die übliche Holzmaske, deren Ausdruck roh, abstoßend und düster ist, in allem der Gegensatz zu den hochmütigen Masken der Schönen mit dem mokanten Lächeln. Viele der Hässlichen hatten nur Stofffetzen, in die Augenschlitze und Mundlöcher eingeschnitten waren, ums Gesicht gebunden.
Die Haushälterin Serafina erzählt von diesem Festmahl, das von den Hässlichen gekapert wurde. Unter dem Schutz der traditionellen Verkleidung hatten sich Flüchtlinge eingeschlichen. Die Migranten werden bei Leutenegger zum ganz konkreten Bild des Verlorenseins, der Heimatlosigkeit, der Ortlosigkeit, die auf gewisse Weise auch die Erzählerin erfasst hat. Sie bewegt sich zwischen den Sphären, zwischen ihrer Vergangenheit und einer Gegenwart, die nicht recht zu greifen ist, zwischen den Lebenden und den Toten. Die Fremden kommen ihr nahe und man weiß nicht, wer sich mehr fürchtet, die Ich-Erzählerin oder sie, die sich der uralten Riten bedienen, um nicht aus der Welt herauszufallen. Gertrud Leuteneggers neuer Roman ist ein Mysterienspiel, eine Beschwörung des Verschwundenen und die sachte Annäherung an eine widrige Wirklichkeit, die so gespenstisch real ist, dass sie in einem halbbewussten Zustand karnevaleske Gestalt annimmt. Verleugnen lässt sich diese Wirklichkeit, in der das Hässliche und der Tod ebenso zu Hause sind wie das Schöne, nicht. Aber sie kann transzendiert werden in der Literatur.
Ulrich Rüdenauer war das, sehr angetan von Gertrud Leuteneggers Roman Späte Gäste aus dem Sukamp Verlag. Die Musik im SWR 2 Lesenswert Magazin kam heute von der französischen Musikerin Carla Bruni von ihrer aktuellen CD. Alle Buchtitel, Themen und Angaben, die finden Sie wie immer auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Hier kommt jetzt gleich SWR 2 aktuell und dann um 20 nach 6 das Hörspiel am Sonntag. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntagabend in diesem neuen und hoffentlich irgendwann entspannteren Jahr 2021. Am Mikrofon war Anja Brockert. Tschüss. And he makes me wanna cry and wanna love and wanna die, because without you nothing's right. So I'll never be your lady. There's an ocean we can't cross. So much fear, so much breaking, so much love and such a loss. But when you come home at night, it won't be me, it won't be me, it won't be me who holds you tight. And it makes me wanna cry and wanna without you, nothing's right. Oh, well, well, listen to me, baby. Our love is like gold, just like gold from the mine. I hope I made you happy and that you think of us sometimes. And I know when you go home at night, I know it won't be me, it won't be me who holds you tight. And it makes me wanna cry and wanna love and wanna die, because without
both you, nothing's right. Because without you,